SWR 2 Forum.
Mit dem Thema Jungpolitiker, was hält eine Partei am Leben? Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. Eigentlich steht es ja auf den ersten Blick ganz gut um die Blutauffrischung in der deutschen Politik. Das aktuelle Bundeskabinett mit den beiden Ministern Philipp Rösler und Christina Schröder ist jung wie lange nicht. Nachwuchspolitiker wie der FDP-Generalsekretär Christian Lindner werden mit Anfang 30 für höchste Parteiämter gehandelt. In den Bundestagsfraktionen der drei kleinen Parteien vor allem wimmelt es nur so vor jungen, tatendurstigen Talenten. Und dennoch beklagen alle Parteien seit Jahren eine Nachwuchskrise an Haupt und Gliedern. Warum ist es so unattraktiv für junge Leute, sich in einer Partei zu engagieren? Und gibt es eine Chance, diese Tendenz zu durchbrechen, etwa durch eine Jugendquote? Darüber diskutieren wir im SWR2-Forum mit den beiden Politikern Julia Klöckner von der CDU und Marco Bülow von der SPD sowie mit dem Journalisten Thomas Leif. Herr Bülow, als Abgeordneter des Deutschen Bundestages mussten Sie schon über Konjunkturpakete, über Rettungsschirme für Banken und über die Griechenlandhilfe abstimmen. Jedes Mal ging es um schwindelerregende Milliardensummen. Jedes Mal musste ganz, ganz schnell gehandelt werden. Und jedes Mal kamen die Abstimmungstexte von oben, also von der Regierung, allenfalls abgesegnet von der Fraktionsspitze. Ihnen blieb nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Sind Sie ein Abnicker?
So gesehen, glaube ich, sind wir wirklich Abnicker, weil meistens keine Zeit besteht, darüber zu diskutieren und ausführlich sich Gedanken darüber zu machen, ob man das sachlich will oder nicht, sondern dann wirklich es fast nur noch eine taktische Abstimmung ist. Aber ich glaube, wir sollten aus dieser Falle herauskommen, wirklich Abnicker zu sein. Der Falle zwischen Abnicker und auf der anderen Seite die Parteisolidarität oder Fraktionssolidarität zu verlassen. Dazwischen muss es noch was geben.
Frau Klöckner, Sie sind als parlamentarische Staatssekretärin im Verbraucherschutzministerium Mitglied der Bundesregierung, sitzen also am Kabinettstisch. Sie haben den Seitenwechsel erlebt, vor einem halben Jahr, von der einfachen Bundestagsabgeordneten zur Staatssekretärin. Können Sie jetzt mehr entscheiden?
Natürlich hat jede Phase des Berufes, wenn man etwas Neues erlebt, auch ein Mehr an Wissen und Einblicke automatisch mit sich. Und das bringt es einfach mit sich. Und ob ich jetzt mehr entscheiden kann, ich bin früher eingebunden in Entscheidungen. Und oft ist es so, dass man im Parlament Entwürfe, Gesetzesentwürfe der Regierung bekommt oder wenn es Referentenentwürfe sind, dann hat es manchmal auch etwas mit Imageverlust des entsprechenden Referenten zu tun in einem Ministerium, wenn daran noch etwas geändert wird. So, jetzt sitze ich natürlich einen Tick vorher daran und kann auch Dinge mit beeinflussen. Aber nichtsdestotrotz ist es wie bei einem Zusammenbau eines Autos. Da ist der eine für die Bremsen zuständig, der andere macht die Fensterscheiben, der dritte den Lack. Und verlassen müssen sich dann die Verkäufer auch auf die Einzelfachleute, die an diesem Auto gebaut haben. Und so ist das bei uns auch in der Politik, dass wir nie alles wissen können, Fachpolitiker sind, aber durchdringen müssen, dass ein Gesamtgesetz, ob es gut oder eben schlecht ist, und das ist die Arbeitsteilung.
Thomas Leif, Moderator der SWR Polit-Talkshow 2 plus Live. Sie haben ein Buch geschrieben über die Parteien in der Nachwuchsfalle. Angepasst und ausgebrannt heißt es und im Untertitel ein bisschen drohend, warum Deutschland der Stillstand droht. Nun haben wir zwei veritable Nachwuchspolitiker hier am Tisch. Wir haben eine 32-jährige Familienministerin und einen 37-jährigen Gesundheitsminister am Kabinettstisch. In Niedersachsen wurde jetzt eine 38- oder 37-jährige Frau mit Migrationshintergrund Sozialministerin. So übel sieht es doch gar nicht aus mit dem Nachwuchs in den Parteien, oder?
Ja, das stimmt. Wenn man die symbolische Kette nimmt, die Sie gerade aufgezählt haben, dann ist es richtig. Für mich allerdings Bestätigung für meine Hauptthese, dass der Nachwuchs in den politischen Parteien sehr rar ist, weil man sehr viele symbolische Besetzungen macht und weiß, dass man in der Medienöffentlichkeit damit punkten kann und aber nicht im Kern das Problem angeht. Im Kern sieht es so aus, wenn Sie an die Basis gehen, dass es wirklich dünn aussieht in allen Volksparteien, übrigens auch bei den Grünen, bei den Linken auch, dass es wie eine chronische Überalterung haben und vor allen Dingen, dass der Closed Shop in den Parteien dadurch besteht, dass ein gewisses Patronat älterer Herren schon den Ton angibt. Und ich glaube, die symbolischen Besetzungen, die Sie angesprochen haben, täuschen darüber nur hinweg, dass wir das Kernproblem haben. Jeder Spitzenpolitiker, mit dem Sie ernsthaft reden, räumt ein, dass es ganz massive Mängel gibt und dass es sozusagen Blutauffrischung braucht, auch wenn wir jetzt an der Spitze einige Politiker haben, die jung sind und ganz früh ohne Erfahrung in Ämter gekommen sind.
Frau Klöckner, fühlen Sie sich als symbolische Besetzung? Sie treten im nächsten Jahr an gegen Kurt Beck als Ministerpräsidentin-Kandidatin für die CDU in Rheinland-Pfalz.
Der Herr Beck sieht mich nicht als symbolische Besetzung. Das zeigt die Unruhe, die in diesem Lager vorhanden ist. Nein, zum einen habe ich mich selbst dafür entschieden, anzutreten. Zum anderen bin ich seit 2002 Bundestagsabgeordnete, habe einen ehemals sehr sozialdemokratisch geprägten Wahlkreis für die CDU gewonnen nach 50 Jahren zweimal. Also das heißt, ich habe meine Arbeit gemacht. Nur mit Symbolpolitik kommt man nicht durch. Man muss schon was vorweisen. Und es ist sehr unterschiedlich. Wir bei uns in der Partei, in der CDU, haben eine Frau als Chefin. Wir haben den Frauenanteil in Führungspositionen verbessert. Jetzt ist aber letztlich die Frage, wie ist es denn gesamtgesellschaftlich? Schauen Sie in Rundfunksender rein, schauen Sie in Unternehmen rein, in DAX-geführte Unternehmen. Auch dort ist ja der Punkt derjenige, dass man junge Leute vermisst, dass man vielleicht ein Abbild der Gesellschaft vermisst in dieser Frage. Und mittlerweile habe ich auch schon ältere Leute aus der Seniorenunion, die sagen, schön, dass ihr immer nach jungen Leuten fragt. Schaut doch mal, dass auch mal viel Ältere jetzt wieder in der Politik sind, weil wir ja viel mehr werden.
Jeder sechste deutsche Bundestagsabgeordnete in der aktuellen Besetzung ist unter 40 Jahre alt. Einer davon ist Marco Bühler. Mit 30 Jahren, glaube ich, im Bundestag eingezogen. Sie sind jetzt 38 Jahre alt. So gesehen schon fast ein alter Hase. Und haben aber auch ein Buch geschrieben, wo Sie über Ihre frustrierenden Erfahrungen berichten. Wir Abnicker heißt es. Sie berichten darüber, wie Lobbys, wie Expertenrunden, wie Medien auf die Politik einwirken, wie stark einfache Abgeordnete von wichtigen Entscheidungsprozessen abgeschnitten sind. Warum machen Sie eigentlich trotz dieser frustrierenden Erfahrungen, die Sie da schildern, weiter?
Weil ich sie nicht als frustrierend sehe. Sie stören mich und ich will sie verändern. Und ich glaube, Dinge, die einen stören, muss man auch versuchen zu verändern, weil ansonsten die Alternative wirklich nur ist, sich frustrierend rauszuziehen. Aber ich sitze noch im Bundestag und möchte weitermachen und möchte diese Spielregeln verändern. Ich glaube auch, dass es geht. Man kann Lobbyismus einschränken. Man kann mehr die Einzelkraft und die einzelne Macht des Abgeordneten stärken und damit den Zugang der Menschen, die ja nur die Abgeordneten vor Ort haben, auch wieder deutlicher zur Politik hinanführen. Die kommen ja an Ministern nicht ran, die kommen an die Beamten in den Ministerien nicht ran, sie kommen aber an die Abgeordneten ran. Aber wenn die Abgeordneten nichts mehr zu sagen haben, hat auch die Bevölkerung nichts mehr zu sagen. Ich glaube, wir haben Möglichkeiten, das zu ändern, nur wir müssen das wollen. Und wir als Abgeordnete müssen den Anfang machen. Deswegen bin ich nicht frustriert. Ich habe nur, glaube ich, einen realistischen Blick gefunden, wie Politik abläuft und möchte das ändern. Dass das nicht so einfach ist, so naiv bin ich nicht, das zu glauben.
Auch wenn Sie Staatssekretärin jetzt sind, Frau Klöckner, teilen Sie diesen realistischen Blick von Marco Bülow?
Nicht in allem, aber in vielen Bereichen ist es so, dass es ein Riesenapparat ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht mit einem Wimpernschlag zu erfassen, zu durchdringen und zu verändern. Das ist ein Gesamtapparat, wo natürlich Herrschaftswissen eine große Rolle spielt, wo es um Zeitabläufe geht, wo es auch darum geht, ob man der Opposition oder der Koalitionsfraktion angehört. Dennoch frustriert mich das persönlich auch nicht. Im Gegenteil, das ist sogar eher Ansporn. Und wenn man mal an einem Gesetz dran gesessen hat und wirklich ganz akribisch in einzelne Kapitel reingegangen ist, um etwas zu verändern, das bedarf der Zeit, das bedarf auch der großen Unterstützung und des Engagements. Aber wenn man das erreicht hat, dann ist man um vieles schlauer und weiß auch, wie man das nächste Mal wieder rangeht. Also das ist ein ständiges Rädchen, in dem man arbeitet. Aber die Alternative dazu, es nicht zu machen, die ist viel schlechter.
Herr Leif, Sie haben mit vielen jüngeren Politikern gesprochen bei der Recherche für Ihr Buch. Sind das zwei Prototypen?
Nein, sie sind beide sehr ungewöhnlich, finde ich. Dass Herr Bülow sich getraut hat, dieses System sozusagen der Entparlamentarisierung des Parlaments überhaupt mal aufzuschreiben, ist ungewöhnlich. Es gibt ja so wenig schreibende Abgeordnete, zuletzt Dieter Lattmann, man kann das damit nicht vergleichen. Aber ich finde das Interessante in dem Fall, dass dieses Buch wenig Resonanz hatte in der SPD, aber auch in anderen Parteien. Das ist ungewöhnlich, von daher sowas zu schreiben, auch den Mut zu haben. Man spürt ja die Eiskälte irgendwann mal des Mainstreams in den Abgeordnetenbüros. Wer sowas schreibt, ist Nestbeschmutzer. Das muss man heute noch sehen. Frau Klöckner ist super untypisch. In ihrer geländegängigen Art, sie ist sozusagen die weibliche Mischung aus Ole von Beuys und Herzog Gutenberg. Sie hat einen hohen Auftritt im Bereich, sagen wir, Politikvermittlung. Ist da ungewöhnlich, weil sie auch nicht so die Hardcore-CDU-Position vertritt. Und das ist ihre große Chance. Andererseits ist sie natürlich auch noch jung und hat noch nicht sozusagen die Härte der programmatischen Arbeit, der inhaltlichen Arbeit hinter sich. Aber das sind zwei ganz untypische Leute. Aber beide vielleicht doch Prototyp in dem Sinne, dass sie weitermachen und natürlich auch schon auf die eine oder andere Weise schon vorangekommen sind. Ich finde aber, wir sollten nicht nur die Leute schon im Bundestag im Blick nehmen. Jedenfalls verstehe ich Politik nicht so, sondern auch nicht die unter 40, sondern die jungen Leute in den Parteien, in den Kreisverbänden, in den Ortsgemeinden, die engagiert sind. Und da glaube ich, gibt es nichts zu beschönigen. Wenn Sie an die Basis gehen, merken Sie, dass es ganz schwer ist, junge Leute, die eben nicht beruflich Karriere machen wollen, an die Politik zu binden. Und es liegt meiner Ansicht nach daran, dass es A, keine Hoffnung mehr gibt, dass diese Arbeit vor Ort irgendeine Wirkung hat. Das ist, glaube ich, der Kern des Problems aus meinen Interviews, dass sie nicht gewollt werden. Und das Zweite ist, wenn sie keinen Förderer haben, so wie Frau Klöckner hatte einen Förderer aus der Weinbaulobby, der sie in die Politik als Seiteneinsteigerin reingebracht hat, der hat einen Glücksgriff natürlich gemacht, aber andererseits, wenn sie keinen Förderer haben, der sie unterstützt und vielleicht durch die schweren Wetter der Politik bringt, kommen sie auch nicht nach vorne. Die beiden Faktoren, glaube ich, zu wenig Entscheidungssituationen, zu wenig Handlungsspielraum, zu wenig Förderung. Das ist die Trilogie der Probleme.
Bei jungen Leuten, die noch nicht auf eine lebenslange Politikerfahrung zurückblicken können, ist die Frage, wann machen sie den ersten Schritt? Entweder mit Rückenwind, weil sie von jemandem die Tür aufgehalten bekommen und dann zeigen müssen, was sie können. Oder müssen sie erst mal anklopfen überall und kriegen mit, da sind ja einige Türen zu. Und da hört natürlich die Energie irgendwann auch auf, sich zu vermehren. Sie haben in der Tat recht, wenn jemand etwas erreicht hat, wenn auch ältere, eingefahrene Strukturen da sind, dann ist das natürlich für junge Leute, die vieles in Frage stellen, dann ist das oft auch Majestätsbeleidigung. Wenn wir junge Leute haben, die in der Politik aktiv sind und auch wahrnehmbar sind, ist es das eine. Aber die Frage ist, welche Auswahl haben wir denn an jungen Leuten? Wenn man jemanden als Glücksgriff hat, ist das schön. Aber auch der Wettbewerb unter den guten jungen Leuten, die in der Politik sind, der ist so nicht gegeben.
Es gibt viel zu wenige. Es ist überhaupt gar kein Wettbewerb mehr da. Wenn in Großstädten, in den großen Parteien gibt es überhaupt gar keine Konkurrenzen mehr um ein Bundestagsmandat. Und das liegt meiner Ansicht nach daran, dass die Willensbildung von oben nach unten läuft und nicht von unten nach oben. Die Aktivitäten jetzt zum Beispiel der SPD, dass jeder Ortsverein befragt wird in der Krise, ist ja im Grunde nur eine symbolische Politik. Da soll Beteiligung gespielt werden. Und wenn Sie mit den Profis reden in den Parteien, dann hören Sie, dass in der Entscheidungsfindung in wichtigen programmatischen Fragen nur ganz wenige involviert sind. Ganz wenige. Das heißt, es ist im Grunde ein Herrschaftsapparat, auch in einer großen Fraktion, wo unten kaum jemand mehr Spuren hinterlassen kann. Und ich glaube, dieser Prozess muss umgekehrt werden, dass man wirklich einen Mehrwert hat, einen politischen Mehrwert, wenn man sich engagiert, dass man seine eigenen Spuren auch erkennen kann in dem politischen Prozess. Ohne dieses Leistungsversprechen wird sich meiner Ansicht nach nichts ändern.
Ist das so in der SPD, Herr Bülow? Sigmar Gabriel hat ja die Partei ein bisschen geöffnet nach der verheerenden Wahlniederlage und hat gesagt, wir müssen mehr Basisbefragungen machen. Man hat das exekutiert bei der Afghanistan-Frage. Man möchte das jetzt wieder machen bei der Frage für Änderungen von Hartz IV, Agenda 2010. Kann das eine Einladung sein für junge Menschen in der SPD oder generell wieder das Parteileben ein wenig zu aktivieren?
Es ist ein erster Schritt. Also ich glaube, dass es gut ist, dass es so kommt oder dass es jetzt Veränderungen stattfinden. Aber es war ja lange nicht so. Und das hat natürlich viele abgeschreckt.
Ist das jetzt mehr als Show? Das ist ja der Punkt von Herrn Laif.
Ich glaube, dass es schon mehr ist, weil ja nicht nur 2-3 Leute sich das ausgedacht haben, sondern die Basis danach auch verlangt, das zu tun. Die Frage ist, ob die Basis es nutzt oder ob sie sich wieder mit abspeisen lässt, dass am Ende doch Formelkompromisse gefunden werden. Und nach dem Motto, wir machen das alles in der Opposition, um zu tun, als wenn wir jetzt doch viel demokratischer und viel lebendiger wieder sind. Aber wenn wir dann in der Regierung sind, dann ist wieder genauso das Gleiche, wie wir es vorher gehabt haben. Das ist die Frage. Ich glaube, dass wir lange vermieden haben, die Basis mit einzubeziehen, eine lebendige, streitbare Partei zu sein, sondern es wurde immer gesagt, Geschlossenheit, 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 und zwar verordnete Geschlossenheit, dass alle sich dem unterordnen, was oben vorgegeben wird. Das hat dazu geführt, dass die Partei relativ tot war am Ende, und das kriegen die Leute mit. Dann ist es für keinen mehr spannend, da mitzumachen. Damals, als die Partei groß war, da war sie lebendig und hat sich gestritten, und dann war das spannend für die jungen Leute, da auch mitzumachen und sich einzumischen. Und das ist, aber ich glaube, insgesamt in der Politik ein bisschen verloren.
Aber ich würde Herrn Bülow ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die Aktivitäten der SPD mit den sogenannten Werkstätten als Reaktion auf die Wahlniederlage ist sozusagen Window-Dressing. Man macht das fürs Schaufenster. Nehmen Sie die Afghanistan-Debatte. Man hat Luft rausgelassen, hat die Leute reden lassen. In der Bevölkerung gibt es ja eine hohe Distanz zu der offiziellen Afghanistan-Politik. Und rausgekommen am Ende ist wieder das alte Lied. Halb rein, halb raus. Im Grunde wurde daraus nichts abgeleitet. Es gab viel zu wenig solcher öffentlichen Foren. Insgesamt, ich glaube sogar, das Partei-Establishment aller Parteien fürchtet diese offenen Auseinandersetzungen. Nehmen Sie jetzt diese Euro-Situation. Wenn Sie die Leserbriefe in den großen Zeitungen lesen und auch gleichzeitig die Blogs, da merken Sie eine fundamentale Kritik an dieser Europolitik jetzt mit der Unterstützung Griechenland in dieser Art. Es zeigt doch die Entparlamentarisierung des Parlaments, die Abgeordneten werden doch gar nicht involviert in diesem Schweinsgalopp. Das ist doch ungewöhnlich, und ich höre von keinem einzigen Abgeordneten aus keiner Fraktion, nicht mal von den Linken, irgendeine kritische Stimme. Und ich glaube, diese Form, dass der Abgeordnete quasi überflüssig wird in diesem Verfahren, wie politische Entscheidungen laufen, das spüren die Leute auch unten. Und ich glaube, wenn sich dieses grundsätzliche Verständnis, wie Politik gemacht wird, nicht ändert, dann wird sich dann auch nichts ändern an der Zufuhr von Frischluft, von Leuten, die sagen, ich engagiere mich, auch wenn ich keine Karriere machen will. Und dieser Gedanke ist theoretisch in den Köpfen der Manager. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Herr Rüttgers hat schon vor 20 Jahren der CDU erstklassige Reformpapiere gemacht. Es gibt auch Top-Reformpapiere, Sie werden sie nicht glauben, wenn Sie die lesen würden, der CDU von vor 20 Jahren. Es ist kaum was davon realisiert worden. Das heißt, die Parteien gehen technokratisch mit Reformen um, aber es gibt offenbar nicht die Kraft und die Power, das, was man aufgeschrieben hat und was wirklich sehr gut ist, wird gar nicht realisiert.
Ich bin der Meinung, es ist bei uns im Land auch nicht geübt, sich politisch zu beteiligen, so in einen Diskurs einzutreten, dass man breit gesehen auch differenziert eintritt in diesen Diskurs. Und das ist jetzt die Frage, wie ist es machbar, wenn wir in das Thema Afghanistan reingehen, Griechenland reingehen, Bankenrettungsschirm reingehen? Ich nehme das Beispiel Bankenrettungsschirm. Das ging ja nicht um die Boni der Bankenvorstände, dass die weiterhin mehrfach in Urlaub fahren können, sondern dass sich bei uns keine Schlangen bilden, dass das Geld nicht unter den Kopf kissen muss und dass die Oma oder der Vater und die Mutter, die das Geld für die Zukunftssicherung zurückgelegt haben, eben nicht darum bangen müssen. Hätten wir eine Debatte begonnen, das heißt breit in der Bevölkerung, und dann erst entschieden, dann wäre die Geschichte schon abgebrannt gewesen. Und es ist auch die Gefahr, dass natürlich durch charismatische oder verhetzerische Positionen die eine oder die andere Richtung befeuert werden kann. Wenn wir in die Schweiz schauen, dort wird es geübt, diese Beteiligung. Und von 0 auf 100 oder 100 auf 0 ist schwierig. Ich persönlich, wenn ich das noch anmerken darf, habe deshalb auch bei mir Wert drauf gelegt, bei meiner Nominierung bei der CDU in Rheinland-Pfalz. Wir haben ja bei der CDU in Rheinland-Pfalz interessante Geschichten in den vergangenen 20 Jahren gehabt. Und mir persönlich war es wichtig, nicht von oben nach unten zu diktieren und zu sagen, das ist unsere Kandidatin, sondern ich habe gesagt, ich will reinhören, ob ihr wollt, dass ich wollen soll. In dem Grunde. Und deshalb bin ich bei 5 Regionalforen gewesen und habe mich fast 4000 Leuten gestellt, die nicht nur aus der CDU waren. Und danach gab es ein Stimmungsbild und dann gab es einen Nominierungsparteitag, 1000 Leute waren da. Und man kann bei einem Nominierungsparteitag eine Akklamation machen. Man muss sich nicht geheim wählen lassen. Ich habe aber Wert darauf gelegt, um wirklich abzusichern, vorher meine Rede gehalten, auch mit den Sanktionen, die notwendig sind, um zu sparen. Ich sage euch das vorher und jetzt wird geheim abgestimmt. Und es kamen 99,5% raus bei der geheimen Wahl. Das ist eine Art des Einübens, das heißt, ich will da reinhören und dementsprechend mache ich jetzt auch die Programmkommission. Das wird nicht gemütlich werden, im Gegenteil.
Aber Frau Klöckner, Sie müssen schon einräumen und selbstkritisch einräumen, dass Sie natürlich die CDU in Rheinland-Pfalz übernehmen zu einem denkbar günstigsten Zeitraum für Sie, weil alles am Boden liegt und alle froh sind, dass Sie bereit sind, in diese Bresche zu springen und niemand sonst es mehr schaffen kann und machen kann. Also Sie sind sozusagen wie jemand, der nach einer großen Insolvenz auftritt und sagt, ich zeige euch, wo die Zukunft ist. Von daher ist Ihre Performance natürlich auch recht günstig. Besser wäre für die Demokratie, wenn es 3 Kandidaten gäbe, die gegen Sie kandidieren würden und dass wir mehr Auswahl hätten. Und ich glaube, die mangelnde Auswahl in den wichtigen politischen Positionen spürt die Bürgerin, der Bürger auch. Und die Leute wollen entscheiden, wer ist der Bessere, wer strengt sich mehr an und wer möchte mehr. Und ich glaube, dieser Gleichklang, dass man sich kaum mehr sozusagen ehrgeizige Ziele stellt in der Frage, ist ein Problem. Und da sind die Parteien sehr genügsam und ich finde zu genügsam. Sie sollten sich mal die Demokratie-Frustrationswerte ansehen. Die sind sehr beachtlich. Bei seriösen Studien, 1/3 hat sehr starke Distanz zur Demokratie. Das sind schon Alarmpunkte. Und die werden ja teilweise auch in einem Buch von Herrn Bülow beschrieben. Aber ich habe den Eindruck, die Nachrichten, die schlimm sind, mangelnde Wahlbeteiligung, Distanznahme von parteipolitischer Arbeit, zu viel Arbeit von oben nach unten, ein sogenanntes Niedermachsystem, wie Herr Gauweiler sagt in den Fraktionen, all das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Und da sehe ich eine große Sorge, dass die Spitzen der Politik das nicht mehr wahrnehmen, was diskutiert wird. Auch jetzt zum Beispiel Lobbyismus kommt von dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, eine große Mahnung auch von Bundespräsident Köhler. Da haben wir die Spitze des Staates, die sehr kritisch zu Lobbyismus ist. Ich höre von den Abgeordneten gar nichts. In der SPD-Fraktion werden die Impulse gegen Lobbyismus, die ja den Parlamentarismus aufsaugt, werden alle abgewehrt. Und ich glaube, wenn man die Signale nicht mehr hört, dann ist schon ein gefährlicher Zustand erreicht.
Ich kann gegen Lobbyismus vorgehen, indem ich Fensterreden halte und dazu Felder ziehe. Oder ich mache einfach meine Arbeit und lasse mich nur bedingt beeinflussen. Beeinflussbar ist jeder. Keiner ist neutral, entweder weil er eine eigene Geschichte hat, selbst verortet ist Und die Aufgabe eines Politikers ist, bei einem Gesetzgebungsvorhaben sich die beteiligten Interessengruppen anzuhören. Die sind per se ja nicht schlecht, weil die haben ja auch Fachwissen. Und dann jeweils einen Schritt zurückzugehen und sich nicht als Sprachrohr einer Interessensgruppe auszugeben. Und da liegt es an jedem selbst. Und ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen auch kennengelernt, ganz gleich von welcher Fraktion, die nicht an die große Glocke gehen, sondern ganz klar sagen, wofür sie der Schnitt ist, wo sie sich nicht vereinnahmen lassen von Lobbyisten.
Egert Foscherau, BASF-Aufsichtsratsvorsitzender, sagt öffentlich, die Politik hat Angst, sich mit der Macht der Banken anzulegen. Das ist jetzt selbst einer aus einem Großkonzern. Und Herr Bühle beschreibt das ja auch, dass man wirklich nicht immer so fair mit Lobbyinteressen umgeht.
Also der Fakt ist doch, dass die Abgeordneten sich fast allesamt überschätzen. Und der Fakt ist auch, dass es unterschiedliche Lobbyinteressen gibt, die mit unterschiedlichen Waffen kämpfen. Da gibt es die, die davon Profit ziehen, die großen Unternehmen. Die sitzen da mit 5, 6, 8 Mitarbeitern vor Ort. Ein Unternehmen, was 8 Mitarbeiter nur für Lobbyismus hat, die sich die ganze Woche um die Abgeordneten kümmern, die da mit auf den Schoß sitzen, die mit Hochglanzmaterialien kommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die kleinen Interessensverbände, die nicht viel Geld haben, die einen Menschen haben, der irgendeinen inhaltlichen Punkt betreut und zusätzlich noch Lobbyismus machen muss. Das heißt, der gar keine Zeit hat, nach Berlin zu fahren mit den Abgeordneten zu sprechen. Und wir hören uns eigentlich in der ganzen Woche hauptsächlich die an, die damit ihr Geld machen. Also es gibt schon eine Unwaffengleichheit. Außerdem gibt es nicht nur Fensterreden, es gibt ja klare Möglichkeiten. Weigern wir uns ja auch. Die Union weigert sich da noch mehr als die SPD, ein Lobbyregister einzuführen. USA haben Lobbyregister, dass zumindest mal jeder aufgelistet wird, wer denn hier Lobbyismus betreibt. Weil das ist eben nicht nur das Unternehmen, wo man gleich erkennen kann, aha, das ist ein Unternehmensinteresse, die wollen natürlich vor allen Dingen ihr Produkt verkaufen, was ja völlig legitim ist, sondern da sind Anwaltskanzleien, PR-Agenturen, wo man nicht weiß, welche Kunden haben die, die so auftreten, als wären sie objektives Maß aller Dinge und uns könnten sie erzählen, es wird ja auch mal gesagt, wir haben kein Fachwissen, wir müssen uns das holen. Das holen wir uns aber nicht vom wissenschaftlichen Dienst oder von unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern, sondern das holen wir uns dann eben von diesen Lobbyistengruppen, wo noch nicht mal klar ist, für wen sie wirklich
also
arbeiten.
Also das mache ich anders. Das muss ich jetzt ganz eindeutig sagen. Wenn bei mir jemand um einen Termin bittet, ist mir klar, dass der sich nicht die Bilder angucken will, die zum Beispiel bei mir im Büro hängen oder mir eine nette Grußadresse irgendwie zurichten will. Sondern ist ganz klar, ich hinterfrage bei jedem, der bei mir einen Termin haben will. Und wenn eine Kanzlei kommt, ist mir doch 5-mal klar, wenn ich irgendwie nicht selbst klage und irgendeine Kanzlei bräuchte, habe ich bisher noch nicht gebraucht. Ist aber doch klar, dass die ein Interesse haben. Und das lasse ich vorher
Haben Sie ein Gleichgewicht?
Abchecken. Nee, das Gleichgewicht
hängt
nicht
daran. Laufen Sie denen hinterher, die nicht ihre großen Büros hier haben? Veröffentlichen Sie Ihre Lobbytermine zum Beispiel, damit auch die Menschen nachvollziehen können, mit wem Sie reden?
Der Punkt ist ein ganz anderer. Die Frage ist, wem gewähre ich einen Termin? Warum überhaupt? Meistens sind ja gerade die daherkommen mit schönem Köfferchen, gut gestriegelt und mit einer Visitenkarte, die vorne und hinten beschrieben ist, also Ungleichgewicht, dass just die deshalb durchs Netz fallen, weil man denen das aber wirklich schon sowas von ansieht.
Gut, aber ich glaube, die Verbindung von Lobbyismus in seiner Wirkkraft heute im Parlamentarismus hat sehr wohl was zu tun mit der Nachwuchsfrage, weil je stärker die Politik die Aufgaben delegiert an Lobbyisten und sie nutzt, umso weniger wird sie erkennbar, was sie eigentlich will, was die inneren Motive sind. Und ich glaube, in der Bürgerschaft gibt es ein sehr, sehr starkes Misstrauen, auch wegen den Finanzmarkttransaktionen jetzt und den Bankenbeteiligungen oder Nichtbeteiligungen, dass man sagt, die Politik schafft es nicht mehr, bestimmte Lobbygruppen so zurückzudrängen. Und beim Bankenbeispiel sind wir an einem Zustand gekommen, wo das Misstrauen sehr groß wird. Und ich glaube, im Interesse der Politik und ihrer Legitimation müsste sich Sie, wie der Bundespräsident oder auch der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident, kritisch mit dem Einfluss von Lobby auseinandersetzen, weil irgendwann ist die Glaubwürdigkeit komplett weg und das wirkt sich natürlich bis zu jungen Leuten hinaus, die sagen, warum soll ich mich engagieren? Meine Spielräume sind gering, die Macht liegt auf anderen Feldern und das ist ein sehr gefährlicher Spagat.
Aber ein Beispiel, ich bin im Verbraucherschutzministerium, wenn ich das Thema Datenschutz anschaue im Bereich der sozialen Internetnetzwerke. Wenn ich mir Google anschaue, wenn ich Facebook etc. mir anschaue. Die betreiben einen ganz klaren Lobbyismus. Die haben Interesse an den Daten, vor allen Dingen diese Daten weiterzugeben an andere Unternehmen. Und da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Dadurch, dass wir uns explizit, auch die Ministerin Aigner, explizit gegen Google und auch gegen Facebook gewandt haben, gab es zustimmende Worte, aber von jungen Leuten verharmlosende Worte. Die sagten, lasst uns doch im Internet sein, wie wir wollen und unsere Daten können wir schon weitergeben oder nicht. Der Lobbyismus ist aber so weit gegangen, dass wir regelmäßig, auch ich persönlich, von unterschiedlichen Netzanbietern, Internetanbietern in irgendwelche Gespräche verwickelt werden sollte. Und genau da habe ich die Grenze auch gezogen und habe gesagt, dann legt bitte mal vor, transparent, wo verknüpft ihr welche Daten, was wir als Bürgerinnen, als Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wissen. Die einen stimmen zu, die anderen stimmen nicht zu. Und so ist es jetzt auch bei anderen Gesetzen. Das heißt, der Politik wird auf der einen Seite vorgeworfen, ihr seid keine Fachleute und hört nicht rein, was das für uns als Wirtschaftsvertreter bedeutet. Und die anderen sagen wiederum, jetzt schießt die Politik übers Ziel hinaus. Das ist aber auch Inbegriff der Demokratie. Es wird nie allgemeinen Applaus geben.
Ich glaube, es ist auch nicht das Problem, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Die soll es ja auch geben. Die Frage ist doch nur, wer entscheidet letztendlich? Und gibt es einen Einflussbereich der Menschen, was mitzuentscheiden? Oder gibt es einen Einflussbereich der Abgeordneten, was mitzuentscheiden? Meistens sind die Entscheidungen, die vorliegen, kommen aus der Regierung oder manchmal noch nicht mal aus der Regierung, sondern von irgendeiner Kommission, die sich gegründet hat, wo sogar teilweise die Regierung außen vor ist. Und dann heißt es, man muss es eins zu eins machen, entweder weil die Zeit drängt und man nicht diskutiert kann oder weil eben ein Minister sich zu weit aus dem Fenster gegangen hat. Sie hat gerade am Anfang des Interviews gesagt, oder sogar wenn ein Beamter, der was aufgelegt hat, da geschädigt wird, weil er seine Position hinterher nicht mehr vertreten kann. Also es müssen immer Rücksichten genommen werden, aber die Fachdiskussion, die kommt zu kurz. Es geht gar nicht darum, dass es hinterher nicht verschiedene Meinungen geben kann und letztendlich auch unterschiedlich abgestimmt werden, dass man allen recht macht. Aber ich glaube, die jungen Leute erwarten, dass man überhaupt eine Eingriffsmöglichkeit hat. Ja. Die erwarten nicht, dass sie sich durchsetzen mit ihrer Meinung.
Ich glaube, das größte Problem mit der etablierten Politik ist die freiwillige Aufgabe des Primats der Politik. Schleichend, leise und unauffällig. Und dafür haben die Menschen ein sehr genaues Gespür, wenn sie merken, dass da, wo sie Leute hindelegieren per Wahl in die Parlamente, nicht mehr die Musik spielt. Heute wieder gehört, dass die Lobbyanträge, die über die Anhörung kommen, zuletzt bei den Abgeordneten landen. Da hat ja sogar auch schon der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion sich beschwert. Das sind natürlich Verfahren, wo man einfach die Abgeordneten so in hintere Reihe setzt, die einfach unmöglich sind. Die, die gewählt sind, haben das Privileg auch der Entscheidung, sind das Wichtigste. Das Parlament ist wichtiger als die Exekutive. Und da müssten wir eine öffentliche Debatte haben, dass wieder klar wird, Primat der Politik im Parlament, ganz stark Prägung der Position im Parlament. Und dann, glaube ich, gäbe es eine Welle auch von politischem Interesse wiederum, sich einzumischen, sich zu beteiligen und einen Nutzen zu sehen. Wir haben heute eine sehr stark egoistisch geprägte Gesellschaft und da muss man auch Rücksicht darauf nehmen, dass die, die sich engagieren würden, ein ganz klares Ziel damit verbinden. Sie wollen am Ende einen sogenannten Netto-Nutzen haben, möchten ein Ergebnis sehen. Und das gibt es eben heute zu selten. Und deshalb ist mein Plädoyer, die Parteien müssen alle viel mehr Entscheidungsräume organisieren. Das heißt, Regionalkonferenzen, Fachkonferenzen, Programmarbeitsgruppen. Und sie müssen wirklich die Türen ganz weit öffnen und in die Fenster, damit mehrere Leute aus verschiedenen Blickwinkeln sich in diese Entscheidungsräume reinbegeben können und mitentscheiden können.
Das Terrain der Politik wieder erobern, das könnte eine Möglichkeit sein, möglicherweise eben auch für Nachwuchspolitiker oder für junge Leute, junge, gesunde Leute, sich wieder in politischen Parteien zu engagieren, was ja immer schwieriger wird, vor allem bei den großen Volksparteien. Sie hören SWR2-Forum mit dem Thema die Jungpolitiker, was hält eine Partei am Leben? Mit mir diskutieren die beiden Politiker Julia Klöckner und Marco Bülow sowie der SWR-Fernsehjournalist Thomas Leif. Ja, was kann man denn tun? Wie kann man denn die Parteien reformieren, öffnen, aufknacken, dass sie für junge Leute wieder interessant sind, dass sie sich dort engagieren? Nicht nur projektbezogen, was ja häufig genug in Bürgerinitiativen oder im Internet passiert, sondern parteipolitisch sich engagieren, dass sie eben auch irgendwann mal Politiker werden, Kommunalpolitiker oder Landes- oder Bundespolitiker. Was muss sich in ihren Parteien verändern? Fangen wir doch mal mit der SPD an, Herr Bülow.
Also ich glaube, einmal hat der Leif ein Stichwort gegeben. Es muss mehr Diskussionsforen geben, die außerhalb der Ortsvereins, Abteilungs oder wie auch immer die Strukturen vor Ort heißen, wo man eben über Politikfelder diskutiert, die eben auf den verschiedenen Ebenen relevant sind. Wir machen das im Augenblick beispielsweise zum Thema fairer Arbeitsmarkt. Da gibt es ein Papier, was erarbeitet worden ist. Früher wäre das dann gleich zur Abstimmung gestellt worden und durchgewunken worden. Jetzt wird es breit diskutiert und wir haben bis zum Parteitag im Herbst Zeit, darüber zu diskutieren. Wir organisieren Foren dazu vor Ort, damit Leute sich einmischen können. Wir holen da Experten rein, die da mitdiskutieren, holen aber auch die Bürgerinnen und Bürger damit rein und nicht nur Parteimitglieder, um hinterher wirklich ein Forum zu haben und hinterher die Möglichkeit zu haben, alle Meinungen mit einzubeziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann ist aber auch wichtig, was passiert damit? Landet das in der Schublade? Weil Parteitagsbeschlüsse, ist meine Erfahrung, wenn sie gewollt sind, gut, dann werden sie irgendwie umgesetzt. Wenn sie von der Parteispitze nicht gewollt sind, dann landen sie in der Schublade und werden nicht mehr rausgeholt. Das heißt, es muss auch einen Erfahrungsbericht geben und auch ein Controlling geben, was mit Parteitagsbeschlüssen passiert. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass man die jungen Leute auch selber anspricht und nicht wartet, dass sie kommen. Dann kommen sie zur Sitzung und sehen, wie das läuft und kommen wahrscheinlich nie wieder. Sondern, dass man sie mit einbindet und auch eigene Strukturen für sie schafft, außerhalb der Jugendorganisation, in Themenfelder. Also ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Aber das Wichtigste ist, dann kommen die von ganz alleine, dass es eine lebendige Partei ist, die lebendig diskutiert, die sich auch streitet, ruhig streitet, um das beste Konzept hinterher zu haben und diese Konzepte, die die Partei im lebendigen Streit gefunden hat, dann hinterher auch umsetzt, also die Macht dazu auch hat.
Lebendige Streitkultur, ist das auch was für die CDU, Frau Klöckner?
Ja, die erleben wir, diese lebendige Streitkultur. Ist die Frage, aus welchem Blickwinkel sie lebendig ist und für den anderen bedrohlich ist. Ich bin der Meinung, wir brauchen drei wichtige Aspekte, damit junge Leute auch aktiviert bzw. angesprochen werden. Erstens geht es um Rechenschaftsberichte. Wenn ich etwas in meinem Briefkasten hatte, muss es auch einen Postausgang wiedergeben zu dem, der etwas eingeworfen hat. Das verstehe ich unter Rechenschaftsbericht. Deshalb sind für mich auch die Bundestagsabgeordneten, die Landtagsabgeordneten, die ein Mandat haben in einer Region, auch so wichtig, dass man sich mit denen identifiziert, dass die Anlaufstelle, ich sage es jetzt mal, Briefkasten auch sind, die ich auch immer wieder sehe und die ich zur Rechenschaft ziehen kann. Der zweite Punkt, Stichwort junge Leute, die Kommunikationsweisen müssen andere sein. Ich würde auch nicht als 15-, 16-Jähriger an irgendeine Bundestagsadresse schreiben, wo ich glaube, Mensch, ja Gott, da ist irgendwie eine E-Mail-Adresse, Bundestag, und dann werden das irgendwelche Apparate bearbeiten. Ich würde auch nicht an ein Ministerium schreiben. Aber dadurch, dass es Politiker gibt, und ich zähle auch dazu, ich nutze neue Medien, nicht nur Twitter, sondern auch Facebook, wer kennt wen, E-Mail selbst, dadurch hat man einen unmittelbaren Kontakt jüngeren Leuten, und die Hemmschwelle, überhaupt jemanden anzusprechen, der in der Politik ist, ist dann auch niedriger. Und dann kann man auch anders miteinander umgehen. Und der dritte Punkt, da bin ich der Meinung, es geht fast nur noch projektbezogen, dass ich junge Leute begeistern kann. Ein Beispiel, ich habe mich sehr engagiert in der Bioethik-Debatte, als es um das Thema Patientenverfügung ging. Gegen Sterbehilfe, aber wie gehen wir menschenwürdig bis zum Schluss mit Menschen in unserer Gesellschaft um. Und da bin ich übers Land auch gezogen mit den Diskussionen und Debatten dazu. Und da habe ich gemerkt, jung wie alt, die haben sich an einem Thema, auch bei dem Thema Transplantationsmedizin, richtig reingehängt. Und dadurch gab es den einen oder anderen, zumindest bei mir im Wahlkreis, der dann auch eingetreten ist oder aktiv geblieben ist.
Ich glaube schon, dass die Vorschläge von den beiden jüngeren Politikern in die richtige Richtung gehen. Sie sind aber noch sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Meine Feststellung war bei der Prüfung von Karrierewegen und Interviews mit politischen Funktionären, es gibt eine pathologische Lernunfähigkeit, wenn es um Reformen geht. Das Old Boys Network, die alten Senioren, die Patriarchen in den Parteien, und zwar egal welche, haben schon die Hand über dem Geschehen. Auch Frau Schröder wäre in Wiesbaden nicht hochgekommen, wenn nicht der Kreisvorsitzende der CDU sie hochgewunken hätte. Das muss man so sehen, es sind ja andere auch durchgefallen. Deshalb glaube ich, braucht man radikalere Maßnahmen. Als erstes, es muss meiner Ansicht nach eine Jugendquote geben und eine Abschaffung der Frauenquote. Warum? Die Frauenquote war das erfolgreichste Rezept der letzten 20 Jahre. Hat unglaublich viel bewirkt, aber jetzt können die Frauen alleine laufen. Die sind sowieso intelligenter, fleißiger und besser in der Schule, wie wir alle erfahren. Das heißt, die Jugendquote, da können ja auch junge Frauen platziert werden, hätte folgenden wunderbaren Effekt. In jeder Stadt, in jedem Stadtrat, in jedem Kommunalparlament müssten offizielle Leute, junge Leute platzieren. Und ich plädiere deshalb dafür, weil man in der Politik Lernräume braucht. Man muss das lernen. Man braucht mindestens 10 Jahre, um durch das Dickicht zu kommen. Wenn man auf Listen ist, in den Ämtern, kommen die guten Leute hin und kommen in diese Lernsituation rein. Und der zweite Punkt, ganz einfach, viel mehr Schulung. Das ganze Geld, was die Parteien kriegen, muss in Weiterbildung investiert werden. Junge Leute, es gibt bei der SPD die Kommunalakademie, die CDU hat auch sehr gute Sachen, auch bei den Grünen. Die Kommunalakademie mit dem, was da gelernt wird, und die Führungsakademie sind ganz wichtige Instrumente. Die sind noch ein kleines Strohfeuer, viel zu wenige. Aber das Dritte ist das Allerwichtigste. Sie brauchen wirklich visionäre Leitpositionen, spannende Zukunftsideen. Und da haben alle Parteien in Deutschland, glaube ich, einen Mangel. Wenn sie, so ähnlich wie die Ostpolitik unter Willy Brandt, hat ein Land elektrisiert, polarisiert und Debatten ausgelöst. Heute höre ich kaum Diskussionen, wenn wir plötzlich 22 Milliarden Euro Kreditvergabe machen. Da gibt's ja keine Diskussionsöffentlichkeit durch die Parteien, sondern nur in den Medien. Also dieses Trias, Jugendquote, Weiterbildung in intensiver Form und politisch-programmatische Visionen würden helfen, damit Erhard Epplers Satz, Willy Brandts Wachs nicht auf den Bäumen, dementiert wird und wir eine Blutauffrischung von unten hätten. Es ist ein bisschen naiv, gebe ich zu, ein bisschen euphorisch, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um wirklich die Legitimationskrise zu bekämpfen.
Hat das aber nicht auch etwas mit der Situation zu tun, in der wir uns befinden? Ost-West-Konflikte, Teilung Deutschlands. wenn wir uns Amerika gegen die ehemalige UdSSR anschauen.
Armut heute,
ja, aber greifbar.
Nachhaltigkeit, ökologische Herausforderungen.
Ja, mir geht es dort, wo ich emotionalisiert werde. Das ist doch der Punkt. Heute ist es doch oft so, jetzt gerade, weil ich im Bereich der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik arbeite. Wir haben viele, die sind für Tierschutz, die sind für eine Nachhaltigkeit und einen Klimaschutz. Da kann man gut drüber diskutieren. Aber gelebt wird leider anders. Das ist die Frage, dieses absolute Elektrisiertwerden durch ein Thema.
Ja, weil es keine
ist so
Figuren.
Schwierig.
Es geht auch um Figuren, die elektrisieren müssen. Wir haben sozusagen nur die grauen Kittel und die langweiligen Gestalten. Ja,
wir brauchen auch Themen, die elektrisieren.
Richtig, aber die Themen gibt es ja. Die Frage ist doch, wie sie aufgemacht werden. Ich glaube ja, dass wir uns verbal alle angenähert haben im Bundestag, aller Fraktionen. Deswegen gibt es ja schon kaum noch eine Auseinandersetzung, obwohl es eigentlich möglich wäre. Aber so versucht man ja sehr technokratisch politisch zu reden, so damit die Unterschiede überhaupt nicht bewusst werden. Keiner versucht ja mehr anzuecken. Man versucht ja den Mainstream, diese Mitte. Alle versuchen, diese Mitte zu erreichen. Und Mitte heißt eigentlich, schwammig zu reden, keinen vor den Kopf zu stoßen. Das schaffen die meisten, aber damit schaffen sie eben auch, dass viele gar keine Lust mehr haben, sich einzumischen. Ist doch egal, welche Partei regiert.
Jetzt gab es eine neue Studie, die Bürger verstehen die Programme gar nicht mehr, der Politiker. Und ich glaube, dieser Kurs, die CDU ja auch im Bundestagswahlkampf gefahren hat, diese asymmetrische Mobilisierung, Demobilisierung in das Lager der SPD zu gehen, ist verheerend. Weil irgendwann weiß man nicht mehr, wer für was steht. Und es wird so eine allgemeine Soße produziert und dann ist die Konsequenz eine hohe Nichtwähleranzahl.
Klare Kante zeigen, kann man machen. Klar ist aber auch, dass just die Parteien, da ist keiner besser als der andere. Genau beim politischen Gegner, das sucht, wo man in einem Halbsatz reingehen kann, um dann zu sagen, du bist dafür, aber er ist gegen die, die Arbeitnehmer sind, oder sie ist gegen die, die arbeitslos sind.
Aber das muss man aushalten.
Das muss man aushalten
und vor allen Dingen zuspitzen, weil wenn die einzelnen Bürger und Wählerinnen und Wähler nicht mehr wissen, für was sie eigentlich eintreten sollen, dann ist die logische Konsequenz, nämlich nicht Wahl zu betreiben, sich zu distanzieren und anderen das Feld zu überlassen. Das ist sehr heikel, weil unsere Demokratie, parlamentarische Demokratie, beruht auf der Legitimation der Parteien, die nun mal die Willensbildung produzieren sollen. Und da gibt es erhebliche Schwachpunkte. Und das ist, glaube ich, in der Spitze der Parteien nicht erkannt. Wenn man das zu Ende denkt, führt das dazu, dass die Leute sich immer weiter verabschieden ins Private, weil sie keinem kollektiven Akteur mehr was zutrauen. Und am Ende stehen die Parteien sozusagen da wie der Kaiser ohne Kleider.
Die Medien spielen aber auch eine entsprechende Rolle. Und da möchte ich auch eine doch recht kritische Grußadresse loswerden.
Die meinen es doch sehr gut mit ihnen.
Das ist ja schön, wenn die das alles gut meinen. Gut gemeint ist das eine. Das andere ist aber die Frage, wie gehen wir denn mit politischen Debatten um. Ein Beispiel, wir haben dienstags Fraktionssitzung in der Bundestagsfraktion. Da gibt es nicht eine Meinung bei über 200 Abgeordneten. Da werden unterschiedliche Sichtweisen behandelt. Da gibt es die Arbeitnehmergruppe, da gibt es den Wirtschaftsflügel, ganz verschieden. Und dann gibt es widersprüchliche Aussagen und es wird debattiert und noch nicht mal abgestimmt, weil der Willensbildungsprozess noch dauert. Was steht am nächsten Tag in der Zeitung oder was wird aufgemacht? Krach oder Streit in der Unionsfraktion. Folgen nicht dem Vorsitzenden, folgen nicht dem Vorschlag dessen. Und das halte ich für höchst fatal.
Aber warum nehmen Sie das nicht als Kompliment wahr? Streit ist doch Demokratie. Demokratie ist doch Streit, das gehört doch dazu. Ist doch eigentlich ein Kompliment. Und warum schrillen dann immer die Alarmglocken bei den
Politikern? Nein, also bei mir persönlich nicht. Aber es geht ja letztlich noch darum, Medien werden ja nicht gemacht nur für die Politiker, dass wir das lesen, weil dann hätte man schnell einen Job als Medienmensch verloren. Sie brauchen ja die Bürgerinnen und Bürger, die Vielzahl derer, die eben nicht in der Politik sind. Und da ist die Rückmeldung, die ich zumindest mitbekomme aus meinem Wahlkreis, sehr, sehr oft, Mensch, was streitet ihr euch denn? Guckt doch, dass ihr was zusammen macht, ihr müsst doch nicht streiten. Wenn es aber heißt, ist ein Diskurs oder ein Disput über etwas, dann ist es gut. Aber das hängt auch meiner Meinung nach damit zusammen, dass Journalisten auch sehr, sehr stark im Wettbewerb spielen und dass die Zuspitzung.
Wir haben ein Problem mit Streitkultur, das ist nicht neu, das ist im Gegenteil sehr alt, genauso wie das Thema Politiker oder Politikverdrossenheit, man kann es ja kaum noch hören, das Wort eigentlich seit 30 Jahren en vogue. Thomas Leif hat eine Tendenz festgemacht, dass dies immer schlimmer wird. Die Entfremdung bis hin zur Politikverachtung und Politikerverachtung. Wir reden hier über junge Politiker und wie die uns sozusagen aus diesem Dilemma heraushelfen können. Thomas Leif hat jetzt den Vorschlag gemacht einer Jugendquote und das möchte ich zum Abschluss dieser Runde ganz gerne mit Ihnen diskutieren. Eine Jugendquote als Ablösung der Frauenquote, als technisches Mittel. Wie stehen Sie dazu? Klammer auf. Warum ist es überhaupt notwendig, so Jugendliche so zu pushen? Warum sollen gerade jüngere Menschen den entscheidenden Push in der Politik, in den Parteien bringen? Klammer zu. Herr Bülow.
Also erstmal geht es, glaube ich, nicht nur darum, Jugendliche zu aktivieren, weil diese Politik, und ich würde es immer noch Politikerverdrossenheit nennen, weil ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, auch Jüngere, die politisch schon sich beteiligen wollen, die aber von Politikern und von Parteien nichts mehr wissen wollen. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Deswegen geht es, glaube ich, schon insgesamt, die gesamte Gesellschaft anzusprechen und wieder reinzuholen in die Politik. Quoten habe ich immer so mein Problem mit, weil das dazu führt, vor allen Dingen, wenn man dann, das hat der Live nicht vorgeschlagen, aber wenn man dann Quoten kumuliert, dann hat man hinterher nur noch eine Auswahl von ganz wenigen Leuten, die dann irgendein Amt kriegen müssen, weil dann nicht mehr viele zur Verfügung stellen. Dann gibt es noch eine Migrantenquote.
Weil die Frauenquote war sehr erfolgreich, das wissen Sie.
Und ja, ich war auch immer dafür. Ich bin auch weiterhin noch für die Frauenquote, aber ich bin für keine weiteren Ergänzungsquoten. Ich bin aber dafür, dass die Parteien sich selber Regeln aufstellen, wie viele junge Menschen, das muss sich nicht an der Quote regulieren, aber wie viele junge Menschen wo mit reingezogen werden. Und da bin ich eher auf der Seite, dass diese Jugendakademien oder wie man sie nennt, diese Förderung viel stärker funktioniert. Übrigens nicht nur verordnet von oben, wo man dann die 7 Angepassten reinholen möchte, die dann letztendlich die eigene Politik vertreten, sondern wo man gerade die Jugendlichen reinholt, die vielleicht auch noch kein Parteibuch haben, vielleicht sich auch das traut, die aber sagen, aber ich finde es vielleicht interessant, da mitzumachen. Also, dass man das öffnet und Leute reinholt, auch von Organisationen, von Greenpeace, von anderen Organisationen, die vielleicht sogar kritisch gegenüber der eigenen Partei sind, um dort nicht nur zu schulen, sondern auch die Anregungen und die Beschreibungen der Jugendlichen, wie Politik denn sein sollte, mitzukriegen. Das muss also ein Austausch sein.
Aber Herr Bülow, es gibt doch diese Initiative von Münte Fering schon für die SPD-Fraktion 40 unter 40. Hat doch nicht mehr funktioniert beim zweiten Mal. Daran sehen Sie doch, ich glaube, das brachiale Mittel einer Jugendquote ist doch nur deshalb da, weil das andere nicht mehr funktioniert.
Vielleicht.
Und Sie brauchen diese zwanghafte Blutauffrischung. Das ist meine Erfahrung nach über 150 Gesprächen mit Spitzenpolitikern.
Braucht die CDU auch, Frau Klöckner?
Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, was heißt das denn, wenn wir eine Jugendquote reinbringen? Also im ersten Moment finde ich das sehr charmant, dieser Gedanke. Finde es relativ uncharmant, wenn er gegen die Frauenquote eingetauscht werden soll. Weil es gibt Parteien, die sind weiter. Bei uns zum Beispiel in der Unionsfraktion sind weniger Frauen jetzt im Bundestag, wobei aber mehr Frauen in unserer Gesellschaft leben als Männer. Das ist das eine. Wir sollten doch versuchen, möglichst ein Abbild der Gesellschaft in die Politik mit reinzubekommen. Möglichst. Also auch Denkweisen, Sichtweisen, auch Sprachen, die sind ja auch dann unterschiedlich. Junge Leute reden anders als ältere. Wenn ich aber jetzt den Blick auf die jungen Leute habe, dann wird es sicherlich auch für viele ältere Leute Zeit, dass es eine Altenquote gibt, also nicht die zwischen 40, 50, 55, sondern wir verändern uns in unserer Gesellschaft. Ich spreche ungern von Überalterung, es ist eher eine Unterjüngung. Dass die Leute älter werden, ist ja was Schönes, wenn sie dann noch gesund sind, das will man ja keinem verwehren. So, was ist denn mit denen, die über 70 sind, die fit sind, die fühlen sich mitunter gar nicht vertreten?
Die haben genug Macht.
Und deshalb ist das Thema nochmal der Quote eine Fragestellung, die ich nicht von oben oktroyieren kann, sondern die sich der Kreisverband zum Beispiel selbst auferlegen sollte. Und das ist eine große Chance. Aber je nachdem, wie er denn zusammengesetzt ist, das kann ich nicht komplett für alle sagen.
Aber Frau Klöckner, Sie sind ja eigentlich das beste Beispiel für eine gelungene Jugendquote. Sie sind sozusagen von jemandem erfunden worden, der Sie in die Politik reingezogen hat, der Ihnen ein Angebot gemacht hat. Sie haben gelernt und sind jetzt ganz oben schon.
Das war anders.
In der Landespolitik.
Ist ja so. Ich bin klassisch deshalb in den Bundestag gekommen, über die Frauenquote, weil die Herren sich auf die Füße geguckt haben, haben gesagt, Mensch, wir schaffen das nicht, diesen Wahlkreis zu gewinnen, haben nach links und rechts und nach hinten geguckt und haben erkannt.
Ich meinte noch eine Stufe früher. Sie hatten einen großen Protektor, einen Unterstützer, was ja auch in Ordnung ist. Ich will damit doch nur Folgendes sagen. Mit der Jugendquote hätten Sie den Zwang der Hierarchen, sich umzusehen. Sie müssten sehr gezielt gucken in der Gesellschaft, so wie Sie auch sagten, wer kommt in Frage, wo sind die Talente. Ich will damit verbinden, gezielte Talentscouting, die Suche, um richtige Leute zu finden und dann, dass sie lernen und vielleicht auch die Härten des politischen Alltags überstehen. Am Ende kommen nicht so viele durch. Ich glaube aber, die Lage ist so schlimm, dass wir dieses Zwangsinstrument brauchen, diese Alimentierung. Warum ist das wichtig mit den Generationen? Es werden Milliarden über Milliarden ausgegeben auf Kosten der jungen Generation. Die junge Generation kriegt das nicht mit. Sie wird wirklich noch massive Einschränkungen erleben. Und die Alten haben sehr stark über ihre Mehrheit bei den Wählern sowieso Rechte mitzustimmen. Und wir brauchen eher eine Gesellschaft, die in die Zukunft geht, muss die Jungen mitnehmen. Und die Frage, ich habe die große Sorge, dass das Lost in Consumption wird, dass die Leute sich in Privatkonsum geben, sich isolieren, am politischen Prozess nicht mehr teilnehmen. Und dann haben wir eine andere Demokratie, die sehr gefährliche Entwicklung nimmt. Deshalb muss es eine Vitalisierung geben aller Parteien. Und ich glaube, dass die Jugendquote als Ersatz für die Frauenquote, weil sie funktioniert hat, eben diesen Vitalisierungsschub bringen würde.
Das ist, glaube ich, klar geworden in den letzten 45 Minuten. Sie hörten das SWR2-Forum mit dem Thema die Jungpolitiker. Was hält eine Partei am Leben? Unsere Gäste, Julia Klöckner, Staatssekretärin im Bundesverbraucherschutzministerium und Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Marco Bülow, seit 2002 für die SPD im Deutschen Bundestag und Autor des Buches Wir Abnicker, Übermacht und Ohnmacht der Volksvertreter. Und Thomas Leif, Moderator der SWR-Polit-Talkshow 2 plus Live und Autor des Buches Angepasst und Ausgebrannt, die Parteien in der Nachwuchsfalle. Mein Name ist Klaus Heinrich.
Morgen um 17.05 Uhr ein Zeitgenossengespräch mit dem deutsch-spanischen Schriftsteller José F. A. Oliver. Und das nächste SWR2-Forum am Montag zum Thema Wachstum über alles. Wie viel Bio verträgt die Natur? Im Programm geht es weiter mit Jazz und um 18 Uhr SWR2 aktuell.